Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, die man, würde ich sagen, am besten beginnt, indem man Kerstin Münstermann, die für die Kollegen der Rheinischen Post das Parlamentsbüro in Berlin leitet, zitiert. Man kann es noch gar nicht fassen, schrieb sie neulich, was das Jahr 2026 in der Weltpolitik bereithält. Truppen in Grönland zur Abwehr feindlicher Übernahmen. Das schien mit Blick auf Russland und China durchaus vorstellbar, aber als Signal an den großen NATO-Verbündeten Amerika, das hatte in Europa so wirklich niemand auf dem Schirm. Genau richtig so. Doch genau so sieht die Welt von heute Abend zumindest aus. Und die Frage ist, wie jetzt weiter? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und es ist in dem Zusammenhang interessant, Klaus Ruhe-Madsen zuzuhören, der als Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein nicht nur einen politischen Blick auf Grönland hat, denn dieser Mann ist im Nebenberuf auch Däne. Grönland, sagt er, gehört sozusagen zur dänischen Identität. Doch dass das Entsetzen in Dänemark so groß ist, hat offenbar, so lese ich das, auch was mit enttäuschter Liebe zu tun. Wir alle, sagt er, sind mit diesem Gefühl aufgewachsen, dass Amerika unser großer Bruder ist. Und er erklärt das dann mit einem sehr schönen Schulvergleich. Wir Dänen waren sozusagen die 5. Klasse, die Russen waren die 7. Und wenn es Ärger gab, dann haben wir die Amerikaner aus der 9. zur Hilfe gerufen. Doch jetzt ist klar, die 9. kommt nicht mehr. Herzlich willkommen. Ja, und wir wollen den Politikwissenschaftler Peter Neumann, der sich als Professor am Londoner King's College seit Jahren intensiv mit Fragen der internationalen Sicherheit beschäftigt, fragen, wie es eigentlich sein kann, dass eine Reise von ein paar netten Bundeswehrsoldaten nach Grönland zu einem solchen Desaster werden kann. Das war, sagt er, vor allem eine kommunikative Katastrophe. Wie kann sowas passieren, ausgerechnet jetzt? Und wie sollten wir jetzt weitermachen? Empörung ist noch lange keine Strategie, hat er beim letzten Mal hier mit Blick auf Venezuela gesagt. Aber Trump zu schmeicheln ist es offenbar auch nicht. Was also dann? Herzlich willkommen. Ist, und das wollen wir einen der bekanntesten deutschen Ökonomen, Jens Südekum, fragen, ist diese wütende Androhung von neuen Zöllen nach der Grönlandreise der Bundeswehr, ist das wirklich nur die Androhung von neuen Zöllen? Oder ist es am Ende etwas, das tatsächlich zu einer echten Spaltung der EU führen könnte und werden könnte? Denn diese neuen Zölle sollen am Ende ja nur 8 europäische Länder betreffen, darunter auch Deutschland. Und wir wollen ihn fragen, was die wirtschaftlichen Folgen wären, welche Instrumente haben wir, um uns zu wehren und vor allem, was ist das für eine neue Wirtschaftsordnung, in die wir da jetzt offensichtlich so langsam aber sicher hineingehen? Was bedeutet das für unseren Wohlstand, für unsere Zukunft? Viele Fragen, herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, bin sehr gespannt auf diese Runde. Schönen guten Abend Ihnen allen. Ich habe eben schon gesagt, da sitzt nicht nur ein deutscher Politiker, sondern ein dänischer Bürger in dieser Runde, den ich gerne fragen würde, Herr Madsen, wenn Sie diese KI-Bilder hier, vielleicht können wir das mal zeigen, eins davon, wenn Sie sowas sehen auf dem Netzwerk des amerikanischen Präsidenten, was geht Ihnen dann durch den Kopf?
Die erste Gedanke, den ich habe, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ein amerikanischer Präsident so ein Bild mit sich machen lässt. Und dann stelle ich im gleichen Moment fest, er hat das sogar selber gepostet. Das finde ich total verrückt. Und das zeigt auch ein bisschen, was mit der Politik in Amerika passiert ist. Also kann ich mit solchen Bildern ein solches Signal setzen? Das macht mir schon richtig Sorgen. Und ja, wir sehen ja gerade noch ein zweites Bild.
Das ist das Zweite. Das ist alles KI-generiert. Ne? Nichts davon ist echt. Ne? Also ja, was sehen wir da? Sehen wir Trump und vor ihm sitzen wie so kleine Schuljungen die Europäische Kommission und der ganze wichtige Rest Europas. Und oben drüber sehen wir dann Amerika mit Grönland und allem drum und dran. Venezuela, alles auf einer einzigen Karte, sozusagen das neue Imperium.
Ja.
Herr Neumann, wenn Sie das sehen, was geht Ihnen da durch den Kopf? Also allein diese, ich will jetzt nicht zu hart sein, aber es ist fast infantil, diese Art der Ansprache auch, dieses Spielerische. Also so stellt man sich das von, weiß ich nicht, Jugendliche machen sowas, machen so lustige KI-Bilder. Aber das ist der amerikanische Präsident, das ist der Anführer der freien Welt.
Es gibt eine politische Erklärung, es gibt eine persönliche Erklärung. Die politische Erklärung ist, dass wir ja in der nationalen Sicherheitsstrategie vom November gelesen haben, der Anspruch der Amerikaner ist die militärische Dominanz über die westliche Hemisphäre. Also das wurde sozusagen angekündigt und diese westliche Hemisphäre geht von Grönland bis Patagonien.
Aber Grönland stand da nicht drin, ne? Haben ja, Sie selber dieser stand, Tage darauf
genau,
hingewiesen?
Genau, das ist das Interessante und Ironische, dass Donald Trump jetzt sagt, das ist so wichtig für die nationale Sicherheit, aber wurde mit keinem einzigen Wort in der nationalen Sicherheitsstrategie erwähnt.
Der Name Grönland taucht da nicht auf.
Der taucht überhaupt nicht auf. Und das ist aber trotzdem die politische Erklärung, weshalb wir diese Karte sehen. Die persönliche Erklärung ist, dass Donald Trump vielleicht seit diesem Erfolg in Venezuela, seit diesem relativ einfachen Erfolg, total ungehemmt ist und so eine Art Hybris verspürt und glaubt, es ginge alles.
Wie geht denn Kerstin Münstermann? Also wir haben versucht, letzte Woche dieser Frage nachzuspüren, ist nicht wirklich gelungen. Wir versuchen es jetzt ein weiteres Mal. Worum geht's da wirklich? Was ist denn die Antwort im politischen Berlin? Sie sprechen da mit vielen Leuten, weil sie eng dran sind. Was sagen die Ihnen?
Um Macht und um das Ego eines Einzelnen, die alles überstrahlt, was wir bisher an Diplomatie, an Routinen zwischen Ländern, an Geflogenheiten unter Menschen, würde ich fast sagen, aber zumindest unter Staats- und Regierungschefs hatten. Also da ist jemand, der die Grenzen jeden Tag neu austestet, die eigenen, auch in seinem eigenen Kabinett. Auch Marco Rubio, der Außenminister, wurde schon vorgeführt in den letzten Wochen, in dem irgendwelche kleinen Notizzettel von Donald Trump laut vorgelesen wurden. Aber das, was wir jetzt erleben, ist wirklich eine völlige, ja, die Menschen sind oder die Politiker, die ich spreche, die Deutschen, aber auch die Europäischen, völlig konsterniert. Und man muss sich erstmal sozusagen schütteln, den anderen tief in die Augen gucken und dann überlegen, wie reagiere ich denn auf etwas, was so noch nie da war. Also ich habe Freund und Feind,
ja.
Aber ich habe einen vermeintlichen Freund, der sich so aufführt, dass man erstmal kein Rezept dagegen findet. Und das ist zutiefst menschlich, gleichzeitig politisch gerade. Wäre es an der Zeit, dass man ganz schnell reagiert, sehr klar reagiert. Es gibt einige, die das jetzt versuchen aus Europa. Aber 27 zusammenzuhalten, ist nicht so ganz trivial.
Die Frage, welche wirtschaftlichen Dimensionen das Ganze hat, erörtern wir gleich mit Herrn Südekum. Ich will gerne mal, weil Sie das gerade ansprechen, die Frage auch der Kommunikation. Was redet man darüber im politischen Berlin, wenn dann sowas öffentlich wird wie eine Textnachricht von Macron beispielsweise oder von Rutte, dem NATO-Generalsekretär beispielsweise? Also wenn du plötzlich merkst, da ist einer, das ist dem völlig wurscht, was du vertraulich mit dem redest, der macht es einfach so, wie er gerade lustig ist, öffentlich. Also das ist das von Rutte, ne? Genau, aber darüber redet irgendwie, also was du in Syrien erreicht hast, das ist unglaublich und so weiter. Und ich werde alle meine Media-Power, also Medien-Power nutzen, um das herauszuarbeiten und so weiter. Ich mache das hier ganz frei, ja, in Gaza und in der Ukraine. Und wir werden auch einen Weg in Grönland finden. Ich kann es nicht abwarten, dich wiederzusehen. Also warum macht er das sowas öffentlich? Wäre die erste Frage. Und die zweite, warum schleimt da einer dermaßen rum?
Gut, also das Erste, warum mache ich das öffentlich? Das hat was mit, ich setze mich über alle Grenzen hinweg, die es bisher gab. Also Vertraulichkeit funktioniert nicht mehr. Und es ist immer ein Machtspiel. Ich mache jemanden damit lächerlich, wenn man sich vertraute Nachrichten schreibt und der andere macht das aber öffentlich. Und da geht es um Länder, ne? Es geht um Bevölkerung, es geht um Menschen. Es geht nicht darum, wann treffen wir uns morgen Abend und ich habe mir die Kneipe ausgesucht, sondern es geht um das Schicksal von Millionen. Dann ist das, ja, ich kann's. Ich, Donald Trump, bin der mächtigste Mann der Welt und das zeige ich euch allen jeden Tag. Warum? Es geht ja um Mark Rutte, den NATO-Generalsekretär, ja. Dem gerade eine wirklich sehr zentrale Rolle zukommt. Der hat für sich mal erkannt, es ist am besten oder ich kann am besten mit Donald Trump umgehen, wenn ich ihm schmeichle. Damit kriege ich irgendwie eine Ebene der Kommunikation, die ist noch möglich. Ob das klug war, wir sehen jetzt, dass Donald Trump auf das, was Herr Rutte sagt und die NATO als Institution nicht mehr viel gibt, denn sonst wäre das Thema Grönland nie eins geworden. Denn es ist klar, es betrifft einen europäischen Partner in der NATO. Wenn man derart droht, dann hat man einem Bündnis, so wie es jetzt ist, nicht mehr viel Interesse. Und das Gleiche gilt auch für deutsche Diplomaten. Also Diplomaten zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie immer sehr gewählt sind. Und ja. Also auch versuchen, Dinge sehr schön zu reden. Ich stelle fest, dass es auch in Berlin mittlerweile ein wirklich zynisches Amerika-Bild gibt. Da versucht Herr Wadephul, der Außenminister, vielleicht noch das irgendwie schön zu reden, von Freunden zu sprechen. Auch Ursula von der Leyen hat das in Davos nochmal versucht. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz, für den war das außenpolitische Kapital, innenpolitisch läuft es nicht so. Außenpolitisch war der Draht zu Donald Trump, den er hatte, wird man jetzt sehen in den nächsten Tagen, wie belastbar der ist. Das war sein außenpolitisches Kapital und das geht nun allmählich flöten. Emmanuel Macron, der französische Präsident, wählt mittlerweile etwas anderes. Der sagt, offener Widerspruch ist das Einzige, was uns noch rettet.
Ich glaube, wir haben das auch vorliegen. Das war ein interessanter neuer Ton, der da heute in Davos gesetzt wurde. Vielleicht hören
mit
wir einmal kurz rein.
Fand ich interessant.
Es ist eine Zeit des Friedens, der Stabilität und der Berechenbarkeit. Schauen wir uns die Lage an, in der wir sind. Eine Verschiebung hin zur Autokratie zulasten der Demokratie. Mehr Gewalt, mehr als 60 Kriege im vergangenen Jahr, ein absoluter Rekord, auch wenn ich gehört habe, dass einige davon beendet wurden. Wir erleben eine Abkehr hin zu einer Welt ohne Regeln. Einer Welt, in der das Völkerrecht mit Füßen getreten wird. Und in der offenbar nur noch das Recht des Stärkeren gilt und imperiale Ambitionen wieder aufleben. Wir sind überzeugt, dass wir mehr Wachstum brauchen, mehr Stabilität in dieser Welt. Aber uns ist Respekt lieber als Schikane. Wir ziehen Wissenschaft dem Polytheismus vor und die Herrschaft des Rechts der Brutalität.
Herr Neumann.
Ja, das ist genau das, was zum Beispiel auch Mark Carney gesagt hat, der kanadische Premierminister. Und das ist ja im Prinzip die Analyse, die viele Leute jetzt haben, was sich Trump vorstellt, so seine Vision dafür, wie die Welt funktioniert. Und das haben wir auch vor Monaten schon gesehen, ist ein Konzert der Großmächte. Also die Großen, er, Putin, Xi Jinping, treffen sich zweimal im Jahr irgendwo, setzen sich an den Tisch und teilen die Welt unter sich auf. Jeder hat seine Einflusssphäre und dort wird bestimmt, was passiert. Und jetzt sagen eben viele, jetzt in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien, in Kanada, wie können wir dafür sorgen, dass wir da mit am Tisch sitzen? Denn wir sind keine Großmächte. Und da sage ich seit langem, die Mittelmächte müssen sich zusammentun, damit aus ihnen eine Großmacht wird und sie am Tisch sitzen können. Und ich glaube, dieses E3-Format in Europa, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, ist ein guter Anfang. Vielleicht können da noch andere Staaten mit dazukommen. Aber man muss einfach verstehen, in dieser Welt, die sich Trump vorstellt und worauf es hinausläuft, ist es eben wichtig, dass die Mittelmächte stärker zusammenarbeiten, damit sie überhaupt noch am Tisch sind.
Wenn wir diese beiden da im Hintergrund sehen, ne? Wir erinnern uns daran, was das für ein Riesenbrumborium war. Eiffelturm, gemeinsames Abendessen, nebst Gattin und so weiter. Man hat sich gegenseitig sozusagen ewige Freundschaft geschworen. Wir haben gerade gehört, wie Macron über Trump redet, wie sich der Ton da jetzt deutlich verschärft. Die Reaktion von Trump war das, was jetzt kommt, nicht unmittelbar, sondern es fand vorher statt. Aber es ist trotzdem symptomatisch für die Art und Weise, wie man mittlerweile miteinander redet in der Weltpolitik und wie man sich gegenseitig verächtlich macht. Wir hören einmal kurz rein.
Was sagen Sie dazu, dass Präsident Macron dem Friedensrat nicht beitreten will?
Hat er das gesagt? Niemand will ihn, weil er bald aus dem Amt scheidet. Das ist in Ordnung. Was ich tun werde? Wenn Sie die Kosten scheuen, werde ich einen Zoll von 200% auf seine Weine und Champagner erheben. Und dann wird er beitreten. Aber er muss nicht. Vielleicht haben Sie es etwas anders wiedergegeben, aber wenn er das tatsächlich gesagt hat, dann wird er in ein paar Monaten nicht mehr im Amt sein.
Das klingt, wie Wirtshausschlägerei. Schulhofschlägerei. Ja, aber es sind zwei Anführer der westlichen Welt, es ist nicht irgendjemand.
Das ist das Bild, was ich vorher aufzeichnete. Wir sind die 5. Klasse. Wenn die 7. mit uns Stress gemacht haben, da haben wir die 9. Klasse gerufen.
Das waren die Amerikaner.
Ja, das waren die Amerikaner. Die haben dann in der Zeit, bis die 9. kam, konnte es natürlich auch ordentlich Ärger auf dem Schulhof geben. Jetzt ist das große Problem, dass die 9. Klasse ein bisschen Stress auf dem Schulhof macht. Und ich glaube, da muss die 5. Klasse verstehen, wir müssen jetzt als Team funktionieren. Das ist quasi jetzt die Steilvorlage an Europa, jetzt endlich aufzuhören, sich in klein-klein zu verhaken, ein starkes Europa zusammenzubekommen. Wenn der ein oder andere da Blockadepolitik macht, dann würde ich sagen, da ist die Tür. Vielen Dank, das war nett mit euch. Und ich würde auch anderen Leuten reinlassen und sagen, wollt ihr nochmal zurückkommen? Wie können wir nochmal zusammenarbeiten? Weil wir müssen alle verstehen, die Lage ist ernst. Das ist wirklich, da ist richtig Stress auf dem Schulhof gerade. Und es nützt einfach jetzt nicht mehr, nett zur 9. Klasse zu sein, weil das versteht die 9. Klasse nicht. Mhm. Oder wir können auch klare Sprache sprechen. Mhm. Donald Trump, also ich meine, der Art und Weise, wie er hier über einen französischen Präsidenten herzieht, ich weiß nur nicht genau, ob denn französischer Wein dann nicht mehr verkauft wird oder aber einfach nicht mehr in Amerika verkauft wird, beziehungsweise seinen Bürgerinnen und Bürger. Und das ist ja genau das Thema. Die Zölle, die er erhebt, zahlen seine Bürger. Wie lange halten denn die Bürger in Amerika da durch? Nicht wegen Wein, wegen anderer Produkte. Produkte, die die Amerikaner dringend brauchen, sind mit Zölle belegt. Es gibt eine aktuelle Studie vom Weltwirtschaftsinstitut in Kiel, die da besagt, nur 4% sind eigentlich bei den Exporteuren. 96% zahlen die Bürger. Mhm. Also 200 Milliarden Steuer hat der amerikanische Bürger jetzt an Mehrpreis an Donald Trump bezahlt. Wenn jetzt der Wein dann 200% teurer wird, wird es immer noch einen guten Wein sein, die den haben wollen, werden ihn bezahlen und vielleicht fließt er in anderen Märkten. Aber die Art und Weise, ändert einen ein wenig am Mittelalter, was hier los ist. Und dass wir uns das bieten lassen, das muss jetzt vorbei sein. Und höfliche SMS scheinen ja nicht zu funktionieren.
Genau, wie wir damit umgehen und auch über Grönland wollen wir gleich noch mal intensiver sprechen. Aber die Studie, die Klaus-Ruhe Madsen gerade zitiert, Herr Südikum, das ist tatsächlich interessant. Diese Zölle, Sie als Ökonom mal ganz allgemein gefragt, wenn Sie das so hören, kommen Sie dann auch mit eigentlich? Also was da jeden Tag so aufgerufen wird aus der Abteilung, wer bietet mehr?
Also es ist relativ schwierig, immer den aktuellen Zollsatz zu kennen. Ja. Aber die Studie, die Herr Madsen gerade angesprochen hat, die hat es ja sehr deutlich gezeigt, wer zahlt es am Ende. Also weil Donald Trump hat ja immer sehr stark angegeben, wir, die Europäer, die Chinesen, die würden jetzt im Prinzip zahlen. Das ist aber nicht so, sondern was de facto
passiert. Also wir zahlen schon, aber...
Aber es wird draufgeschlagen auf den Preis am Ende, ökonomisch gesprochen, trägt die Last die amerikanischen Konsumentinnen und Konsumenten in Form höherer Preise, die Inflation ist deutlich höher in den USA als in Deutschland, als in Europa. Und das ist auch erst der Anfang, weil jetzt diese Zölle erst so ganz langsam sich durchfressen. Das heißt, ich erwarte auch fürs kommende Jahr, dass die Inflationszahlen, die Preise einfach in den USA noch weiter steigen. Und das ist ja ein Thema, was extrem sensibel ist in den USA, steigende Lebenshaltungskosten. Also ich glaube, die Unzufriedenheit der einfachen Bevölkerung mit Trump, auch gerade mit dieser Zollpolitik, die wird auch noch weiter zunehmen.
Können Sie das einmal noch mal ein bisschen erläutern, weil es wirklich so spannend ist? Wir alle haben uns ja in unserem Leben nie so wirklich intensiv mit Zöllen beschäftigt. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat insbesondere Trump, geht ja dann quasi direkt ins Weiße Haus, diese Zölle, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Das, was er erhebt, ist ja dann Bundesgeld.
Ja.
Das sind ungefähr 200 Milliarden.
Die Zölle sind ungefähr, also die Zolleinnahmen sind ungefähr 200 Milliarden gestiegen.
So, und Mehreinnahmen.
Genau, die Mehreinnahmen, die Zollmehreinnahmen. So. Und in meiner simplen Vorstellung wäre es dann so, dass ich denken würde, okay, das ist sozusagen das, was von unserem Gewinn, also vom Rest der Welt quasi abgeht. Ja? Das ist aber nicht so, sondern tatsächlich zahlen amerikanische Verbraucher. Und zwar fast den Großteil dieser Zölle. Warum? Weil man das einfach oben drauf schlägt und die kaufen einfach für mehr Geld ein. Das ist das ganze Ding.
Genau, also die Zölle fallen ja in dem Moment an, wenn die Waren sozusagen die Grenze der USA, die Häfen erreichen. Dann findet sozusagen diese Zollzahlung statt. Und wir als europäische, als deutsche Exporteure haben eben natürlich schon Einbußen in dem Sinne, dass jetzt eben diese Preise, diese Zölle auf die Preise für die Konsumenten draufgeschlagen werden. Die zahlen das, dadurch werden die Güter teurer. Dadurch wird ein bisschen weniger nachgefragt, weil jetzt einfach bestimmte Güter teurer geworden sind. Und dadurch verkaufen wir stückmäßig ein bisschen weniger. Das heißt, wir haben schon auch Einbußen. Mhm. Aber die Gewinnmargen der europäischen Exporteure, der deutschen Exporteure, die sind weiterhin so, wie sie immer waren. Also die Last, die ökonomische Last, haben die Amerikaner getragen und zahlen jetzt einfach mehr für Güter, für die sie früher, vor den Zöllen, weniger gezahlt haben. Und das ist jetzt mal sozusagen Faktum. Das heißt, da ist die eigentliche Last. Wir haben in dem Sinne eben damit zu tragen, dass das Handelsvolumen kleiner geworden ist. Mhm. Hat man auch gesehen. Mhm. Im letzten Jahr ist das Handelsvolumen in die USA um fast 10%, um 9% eingebrochen. Und das ist natürlich auch für uns keine gute Nachricht, weil wir einfach stückmäßig weniger verkaufen. Aber es ist nicht so, dass wir im Prinzip das Geld nach Washington überweisen und Donald Trump mit diesem Geld dann irgendwie, wie er angekündigt hat, die Einkommensteuer für die ganz normale Bevölkerung senken könnte. All das ist nicht passiert.
Und das zentrale Wahlversprechen, das, was auch die Biden-Administration im Grunde aus dem Amt gefegt hat, nämlich die Inflation, die sie nicht wirklich in den Griff gekriegt haben, kriegt auch er offensichtlich nicht in den Griff.
Ja, hier ist ja die Theorie sicherlich von Herrn Trump gewesen, zu sagen, wenn ich Zölle erhebe, dann wird der Verkäufer, also der Exporteur, seine Preise senken, damit er immer noch marktfähig ist. Wenn ich aber jeweils zum Beispiel einen seltenen französischen Wein habe, dann sage ich, das ist mein Marktpreis, der gilt weltweit. Beim Import nach Amerika wird er halt teurer. Und dann muss der Konsument überlegen. Und er hat aber gedacht, dass alle bereit wären, dann einfach ihre Preise zu senken, damit die am amerikanischen Markt bleibt. Das, was aber passiert ist, dass man dann sich nach anderen Märkten orientiert hat. Und es gilt natürlich hier ganz klar auch zu schauen, gibt es Substitute? Also habe ich ein ähnliches Produkt in Amerika? Ja, nein. Also wenn der Fleisch aus Amerika deutlich preiswerter ist, dann wird der europäische Fleisch da sicherlich nicht verkauft. Aber es gibt Produkte, wo es nicht so ist. Natürlich hatten wir den Rückgang, insbesondere Größenordnung 17% bei Autos. Das ist natürlich ein großes Problem für Deutschland. Aber in vielerlei Bereiche ist das, was wir liefern, auch etwas, was Amerika dringend braucht. Und das setzt natürlich dann auch den Präsidenten unter Druck, wenn Medikamente, wenn Maschinen, wenn Technologien aus Europa gebraucht werden. Erstens. Zweitens, wenn die Investitionen, die in Amerika fließen, hauptsächlich oder in großen Teilen aus Europa kommt, dann hat das natürlich auch, das hinterlässt einen Eindruck bei den Europäern, wollen wir da zukünftig investieren? Wie sicher ist der Markt? Genau. Alles entscheidend für Wirtschaft ist Sicherheit, Verlässlichkeit. Und ich glaube, im Moment haben wir einen Präsidenten, der zumindest mir jeden Morgen überrascht. Das heißt, ich wäre da etwas vorsichtig.
Aber ganz so leicht ist es ja nun nicht, denn Sie haben recht, das Erratische von Donald Trump, der am Flughafen steht und sagt, ach Mensch, Frankreich spurt nicht, 200% Zölle, ist das eine, damit kann man nicht umgehen. Das andere ist aber ja schon, dass die Einigkeit der Europäer in den nächsten Tagen sehr wohl auf die Prüfung gestellt wird, denn was Donald Trump ja sagt, sind 8 europäische Länder, 6 davon in der EU, 2 davon nicht, Großbritannien und Norwegen. Aber in der EU sind 27, nicht alle sind von diesen Zöllen betroffen, beispielsweise Italien nicht, mit Giorgia Meloni, also der italienische Wein. So Donald Trump ist dann mit weniger Zöllen belegt als der französische. Das funktioniert nicht. Die EU ist eine Handelsgemeinschaft. Man kann eigentlich gar nicht einzelne sich rausgreifen. Trotzdem hört man von verschiedenen Ländern, boah, also Grönland, naja. Man hört von der deutschen Wirtschaft in den letzten Tagen, also natürlich sind alle empört und sagen alle, wir dürfen uns in Europa nicht von Amerika unter Druck setzen lassen. Aber sobald dann Mikrofone aus sind, ist schon, naja, aber unser Amerika-Geschäft, das hat ja jetzt schon ganz schön gelitten. Das ist ganz schön wichtig. Die deutsche Politik, Herr Merz, Herr Klingbeil, der SPD-Vizekanzler, stehen massiv unter Druck innenpolitisch, weil die Wirtschaft nicht anspringt. Das ist alles eine Gemengelage, die durchaus toxisch ist. Ja. Und die in Europa, in Brüssel, wir haben jetzt in Davos das Wirtschaftsforum, da wird Trump erwartet. Am Donnerstag wurde ein EU-Rat in Brüssel zusammengerufen. Und so ganz einig, wie man jetzt das so deutet, scheinen mir die Europäer nicht zu sein. Und das wird eine sehr große Aufgabe auch für Friedrich Merz, der gesagt hat, wir brauchen Führung in Europa. Wir wollen nicht zum Spielball der Großmächte werden. Das muss er jetzt aber zeigen, denn das ist fast unmöglich, mit den Amerikanern und Donald Trump auf der einen Seite gute Figur zu machen und lächeln zu dem, was der einen dauernd abverlangt und zum anderen aber also europäische, deutsche, französische, britische Stärke zu beweisen. Das halte ich für eines der größten politischen Herausforderungen, die es gab.
Solidarität definiert man aber nicht daran, dass man immer dann mitmacht, wenn man profitiert, sondern dann, wenn man erkannt hat, dass wir alle was davon haben, wenn wir zusammenhalten. Ich bin wieder bei dem Bild auf dem Schulhof. Wir können natürlich alle wegrennen und hoffen, dass wir die Schnellsten sind. Nur das funktioniert nicht. Erstens. Zweitens, wenn man im Supermarkt ist und ein Kind schmeißt sich auf den Boden und schreit und macht Ballade und ich dann ein Bonbon kaufe, was habe ich dem Kind beigebracht? Schmeißt sich auf den Boden und macht Krach, dann gibt's Bonbons. Also wenn man den amerikanischen Präsidenten jetzt sagen, das selbstverständlich, aber das, was ich damit zum Ausdruck bringe, ist, also wenn ich die Europäer vereinzelt unter Druck setzen, dann sagen alle, nun gut, dann ist der Preis ja nicht ganz so hoch.
Wir brauchen die USA und das wissen alle.
Wir kriegen sie nicht an Bord, indem wir Herrn Trump sagen, texte doch, was du willst, mach doch, welchen Zoll du willst, nimm dir das Land, was du gebrauchst. Das ist, glaube ich, wenn man jemanden, der sehr viel Hunger hat und ihm ein bisschen was gibt, dann ist er nicht satt.
Ja, aber es ist auch blauäugig zu glauben, dass wir die Amerikaner verbrellen können und dass die einfach wieder abreisen zurück und Donald Trump macht, was er will. Es gibt diesen Krieg, den Angriffskrieg, den russischen in Europa, in Kiew. Herr Selenskyj hat das heute erst wieder gesagt, der ukrainische Präsident, dem bricht seine Bevölkerung weg. Die Hälfte Kiews ist derzeit ohne Strom. Wir wissen, in Berlin haben wir das kurz über Weihnachten erlebt, was es bedeutet für ein Land, der steht mit dem Rücken zur Wand.
Bei dieser Kälte jetzt gerade.
Bei dieser Kälte, Minusgrade, minus 12, minus 15 Grad.
Bitter.
Zelensky braucht die Amerikaner, der ist darauf angewiesen.
Aber umso wichtiger, dass die Europäer zusammenstehen.
Genau. Ja, aber das allein zu sagen, wir müssen jetzt mal auf den Tisch schauen und den Amerikanern zeigen, dass wir auch stark sind, das kann es nicht sein. Es braucht ein sehr diplomatisches Geschick, die irgendwie doch wieder einzubinden. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
Ich würde gerne wissen, was Peter Neumann und auch Jens Südekum dazu sagen. Das, was wir hier jetzt gerade erleben, ist doch ein bisschen symptomatisch für das, was auf der großen Bühne gerade passiert, nämlich die Frage des richtigen Umgangs. In dem Zusammenhang, Friedrich Merz im Dezember vergangenen Jahres, ich zitiere mal, ich sage in meinen Gesprächen mit den Amerikanern, America first ist ja fein, aber America alone kann nicht in eurem Interesse sein. Ihr braucht auf der Welt auch Partner. Und einer der Partner kann Europa sein. Und wenn ihr mit Europa schon nichts anfangen könnt, dann macht's wenigstens mit Deutschland.
Ja.
Bäm. Ist da diese Spaltung der EU eigentlich schon sehr weit vorangeschritten?
Klar. Und ich glaube auch, dass das kein Zufall ist, dass da nur 6 Staaten betroffen sind in der EU, weil das natürlich auch ein Versuch ist, genau diese Spaltung hervorzubringen. Das haben lange Zeit die Chinesen mit uns gemacht. Jetzt machen es die Amerikaner ebenfalls mit uns. Und ich hoffe, dass jeder versteht, worum es geht. Ich glaube nicht unbedingt, dass alle das tun. Aber ich hoffe sehr, dass es verstanden wird, dass es hier um einen Präzedenzfall geht und dass es hier darum geht, auch Europa.
Aber worum geht's? Was wäre denn die richtige Reaktion darauf? Ich verstehe jeden Politiker, der gerade absolut in der Zwickmühle ist und sagt, wie gehe ich damit um? Da hast du auf der einen Seite den Mann, wir hatten gerade dieser Tage das Gespräch, wieder Leute, die dir sagen, die den gut kennen, pass auf, man kann mit dem nicht so reden, dass man Tacheles redet, dass man ihn kritisiert, dass man klar und deutlich ist, sondern da gibt's offenbar eine Form von Narzissmus und dieser Narzissmus Tag und Nacht gefüttert und gestreichelt werden und egal wie viel du gibst, es reicht nie.
Also ich würde sagen, es gibt 4 Dinge, die man tun kann oder sollte oder lassen sollte. Das erste ist, diejenigen in Europa, die einen guten Draht zu Donald Trump haben, die sollten den nutzen. Nicht um ihm zu schmeicheln, vielleicht ist der Zugang das Schmeicheln, aber eben auch, um ihm klarzumachen, dass das nicht so weitergehen kann. Giorgia Meloni hat ihn bereits angerufen, hat auch eine klare Botschaft gesendet, wahrscheinlich in freundlichem Ton, aber sie hat gesagt, das war wahrscheinlich aus ihrer Sicht ein Fehler, das gemacht zu haben. Der zweite,
das mit Grönland jetzt.
Das mit Grönland.
Ja.
Das zweite wichtige Instrument ist die amerikanische Öffentlichkeit, der amerikanische Kongress. Viele, auch traditionelle Republikaner, sind absolut bestürzt darüber, was gerade passiert, gerade in Bezug auf Europa. Auch und besonders republikanische Senatoren, die jetzt sich zum ersten Mal trauen, auch öffentlich darüber
Mitch
zu sprechen.
Mitch McConnell fand ich interessant.
Mitch McConnell, also wirklich, wirklich Hardcore-Republikaner. Ja. Und die im Notfall einer solchen militärischen Operation, wenn sie denn mal ansteht, das Geld entziehen könnten. Also diese Teile der amerikanischen Öffentlichkeit und der politischen Elite zu aktivieren, das sollte eine diplomatische Priorität für Europa sein. Das dritte ist, natürlich müssen wir eine rote Linie setzen. Natürlich ist es wichtig, dass wir auf diese Zölle antworten mit ähnlichen Maßnahmen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir eher auf Dienstleistungen gehen oder Tech-Unternehmen, da wo die wirklichen Überschüsse der Amerikaner sind. Denn wenn wir auf Zölle auf Güter mit anderen Zöllen auf Gütern antworten, dann glaube ich, vermute ich, bringt das oder dann leiden wir Europäer mehr, als dass es die Amerikaner tun. Und der vierte Punkt ist, dass wir, glaube ich, auch unbedingt verhindern müssen, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung eskaliert. Weil da haben die Amerikaner wirklich bessere Karten. In dem Moment, wo die Amerikaner sagen, jetzt geht's aber militärisch los, dann hat eigentlich Europa verloren. Also das ist schon wichtig, dass wir es nicht so weit kommen lassen.
Okay. Glauben Sie persönlich, als jemand, der sich so viel mit Risikoanalyse und so beschäftigt, dass das passieren wird?
Die militärische Auseinandersetzung? Wenn das alles schief geht.
Grönländische Regierungschef sagt, bereitet euch auf eine Invasion vor.
Ich glaube nicht, dass die militärische Auseinandersetzung jetzt schwarz oder weiß ist oder dass Trump in einer Woche befehlen wird, jetzt geht die Invasion los. Auch das wird stufenweise laufen. Da wird es militärische Manöver über Grönland geben. Ja, amerikanische Jets, die ganz niedrig über der Hauptstadt von Grönland fliegen. Provokationen, so wie man das vor Taiwan sieht.
Taiwan und China.
Ja, so wie man das bei Taiwan und China sieht.
Kommt uns so bekannt aus der Ostsee zum Beispiel.
Ja, genau. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Europa militärisch zu erpressen, indem man ganz andere Dinge mit ins Spiel bringt. Indem man sagt, wenn ihr uns nicht Grönland gebt, dann ziehen wir unsere Unterstützung der Ukraine zurück.
Das ist, glaube ich, also, die größte Befürchtung der deutschen und europäischen Politik.
Die also vor allen Dingen, worin besteht? In Aufklärung.
In Aufklärung, aber auch bestimmte Waffensysteme sind immer noch wichtig, dass die aus Amerika, es kommen ja ganz viele Waffen aus Amerika, die aber von Europa bezahlt werden.
Genau.
Aber, also wenn Amerika sich da komplett zurückzieht, dann sieht es für die Ukraine wirklich schlecht aus.
Und der eigenen Unterstützung vor Russland. Also das ist ja etwas, was den französischen Präsidenten vielleicht weniger umtreibt als den deutschen Kanzler. Denn die Frage, was passiert, wenn die Großmächte sich die Welt aufteilen und Russland sagt, Europa wollte ich jetzt schon lange haben. Ohne die Amerikaner wird es nicht gehen. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Es gibt keine europäische Armee so far. Und deswegen ist dieses im Boot halten, gleichzeitig aber Selbstbewusstsein zeigen, die größte Aufgabe für diese Woche.
Und ich wollte noch mal sagen, also ich glaube nicht, dass von heute auf morgen diese Invasion kommen wird, aber es werden militärische Manöver kommen oder Aktionen, auf die Europa keine Antwort hat. Was machen wir denn? Schießen wir dann amerikanische Flugzeuge ab? Ich glaube nicht, dass viele in Europa dazu bereit sind. Also deswegen ist es so wichtig, dass es so weit nicht kommt.
Herr Südikum, Sie wollten, und was Wirtschaft und die Frage, welche Hebel haben wir eigentlich angeht, war Lars Klingbeil jetzt zu hören, den Sie auch maßgeblich mitberaten. Der sagte, wir lassen uns nicht erpressen. Das, was da passiert, ist Erpressung.
Das ist glasklare Erpressung.
Ja.
Also die erste Bemerkung ist jetzt bei diesen Zöllen, die jetzt nur einzelne Staaten treffen sollen. Also das Erste, was ich sagen will, mir ist überhaupt nicht klar, wie das jemals umsetzbar sein soll. denn die Europäische Union ist der Akteur in der Handelspolitik und die Wertschöpfungsketten sind innerhalb Europas so stark verzweigt. Und man könnte es dann ja ganz leicht umgehen, wenn Zölle für Deutschland erhoben werden, aber nicht für Italien, dass man dann den Handel einfach über Italien abwickelt, um uns die Zölle zu sparen. Also das zeigt schon, das ist erstmal so gar nicht umsetzbar. Also
man könnte auch den französischen Wein zum Beispiel über Italien nach Amerika
exportieren. Die eigentliche Frage ist ja die der Gegenmaßnahmen. Und natürlich ist es so, das Szenario steht im Raum, wenn wir es übertreiben, dann plötzlich zieht sich Donald Trump aus der Ukraine zurück und wir haben ein Riesenproblem. Natürlich ist dieses Szenario da. Nur, ich meine, wir haben doch gelernt, auch aus diesem sogenannten Handelsdeal vom Juli letzten Jahres, die Vorstellung, also zu glauben, man muss Donald Trump schmeicheln, man muss ihm entgegenkommen, man muss ihm seine Wünsche erfüllen und dann hält er sich an Absprachen und dann bleibt er im Boot und bleibt im Team. Das ist ja so nicht eingetreten. Das ist ja gerade nicht passiert. Wir hatten den Handelsdeal, also es fing ja alles an, wenn uns nochmal das vergegenwärtigen mit dem sogenannten Befreiungstag, am 2. April, wo es erst hieß 40%, dann hat er gesagt, gnädigerweise nur 20% Zölle für die Europäische Union, große Aufregung. Und dann kam dieser berühmte Handelsdeal auf dem schottischen Golfplatz, wo dann gesagt wurde, es sind nur 15% für euch und wir kriegen null. Also das war kein Handelsdeal, das war ein Diktat. Und wir haben damals ja auch schon gesagt, gut, eigentlich können wir das gar nicht akzeptieren. Ja, aber was haben wir für eine Wahl? Wenn wir es nicht machen, dann verlässt er die Ukraine. So, und jetzt haben wir aber auch geglaubt, wenn wir es denn dann akzeptieren und ihm das geben, was er will, dann ist Ruhe. Dann haben wir Stabilität, dann haben wir Planungssicherheit. Und wir lernen eben jetzt, das ist nicht so. Also wir haben einen Deal und wenn ihm das nicht passt, jetzt kommt Grönland und dann 10% oben drauf. Wenn wir jetzt nachgeben und sagen, na gut, dann hast du halt Grönland, damit wir uns diese 10% sparen, dann ist in wenigen Wochen das nächste da, was immer es auch sein wird.
Ja, und ist nicht umgekehrt eine Lehre genau aus der Zeit, dass die, die sich gerade gemacht haben, diejenigen waren, die am besten dabei rausgekommen sind, die Chinesen China, beispielsweise.
China hat klar dagegen gehalten und die haben am Ende einen wesentlich besseren Deal bekommen als wir. Also die Antwort kann jetzt nicht sein, weil wir Angst haben, dass wir jetzt sozusagen auf den Boden fallen vor ihnen und eben sagen, ja, dann wir können leider nichts machen, weil wir so abhängig sind. Und deswegen hoffe ich auch ganz stark, weil die Befragung, also auch die öffentliche Meinung in den USA, 75% in den USA sind gegen diese ganze Aktion.
Ja.
Auch innerhalb der Republikanischen Partei, auch das MAGA-Lager, das MAGA-Lager hat ja auch gesagt, wir haben was ganz anderes gewählt. Wir wollten, dass wir rausgehen aus dem Rest der Welt, dass wir uns wieder nur um Amerika kümmern. Und stattdessen macht er erst Venezuela, jetzt Grönland, dann vielleicht demnächst Iran. Das ist ja nicht das, was die MAGA-Bewegung in großen Teilen will. Deswegen ist die große Chance, auch wenn man vielleicht nicht Donald Trump umstimmen kann, dass man Druck ausübt auf die amerikanische Bevölkerung.
Aber der demokratische Hoffnungsträger.
Und ein Druckinstrument gibt es noch, das haben wir noch nicht besprochen. Der größte Hammer und das größte Druckinstrument, auf das Donald Trump hört, sind die Finanzmärkte.
Ja.
Und wir sehen eben jetzt schon die ersten Reaktionen, wenn man so guckt, das ist natürlich jetzt alles noch in den Anfängen, die Zinsen für amerikanische Staatsanleihen, gerade für langlaufende, sind deutlich nach oben gegangen in den letzten 48 Stunden. Die Aktienmärkte sind abgeschmiert, der Dollar hat abgewertet. Das ist strukturell so ähnlich wie auch die Reaktion damals auf diesen Befreiungstag.
Richtig.
Und da haben wir gesehen, als da die Reaktionen zu stark wurden, ist er zurückgerudert. Es gibt ja diesen Slogan, Taco, Trump always chickens out.
Ja.
Also wenn die Märkte harte Ansagen machen, da kann auch er sozusagen nichts dagegen tun.
Da stimme ich ihm zu, aber die amerikanische Öffentlichkeit ist, oder sozusagen die Gegenöffentlichkeit zu Donald Trump ist auch in Davos vertreten, nämlich in Form des der jetzigen demokratischen Hoffnungsträgers Newsom.
Der auch empfiehlt den
Europäern,
er müsst hier
aber der in Davos steht und die Europäer beschimpft, dass sie sich nicht genug Rückgrat gegenüber Donald Trump haben. Und ich habe mich heute schon gefragt, also ganz ehrlich, wenn du der Hoffnungsträger bist, der dir sozusagen das freie Amerika, das Gute, das Schöne, das westliche Amerika wieder nach vorne führen soll, dann ist der Auftritt aber in die Hose gegangen. Denn sich hinzustellen und den Europäern, die nun wirklich in einer Zwangslage sind, noch zu sagen, ihr dürft nicht auf den Boden, auf die Knie fallen. Also da würde ich sagen, muss er erstmal in Amerika sich als Hoffnungsträger.
Ich hatte aber recht.
Ja, aber als Hoffnungsträger erstmal etablieren, denn bisher ist er ja nur so eine Idee, was die Demokraten auch bei den Midterms machen können.
Bevor wir das gleich hören, Herr Neumann, wie bewerten Sie das? Das ist echt interessant, was er da heute gesagt hat. Da ging es genau um die Frage, wie sollten wir uns verhalten? Das, was gleich kommt, wie bewerten Sie das?
Also ich glaube, dass es wichtig ist, klare Kante zu zeigen, aber eben auch und gleichzeitig nach wie vor eine Hand auszuschrecken und auf Dialog zu setzen und eine Möglichkeit, Donald Trump zur sogenannten Off-Ramp zu geben, also diesen Konflikt wieder zu deeskalieren oder ihn auf die lange Bank zu schieben, irgendwelche Verhandlungen, wo er dann im Laufe der Zeit sein Interesse verliert. Also diese Möglichkeit muss es eben auch geben. Also einen echten Konflikt mit Amerika will niemand. Ich glaube, die Europäer haben zwei Fehler gemacht. Der erste Fehler war, gleich am Anfang der Amtszeit ging man davon aus, dass diese zweite Trump-Amtszeit wird wie die erste. Also disruptiv, chaotisch, aber nicht transformativ. Und jetzt wird sie eben transformativ.
Genau.
Also Donald Trump ist bereit, diese transatlantischen Beziehungen zu brechen. Das hatte man nicht erwartet. Und zweitens hat man unterschätzt, wie sehr die Amerikaner bereit sind, unterschiedliche Dinge, aus unserer Sicht unterschiedliche Dinge, miteinander zu vermischen. Also bei diesen Handelsverhandlungen mit Amerika, da dachten wir, es geht nur um Handel. Und dann sagen die Amerikaner plötzlich, ja, wenn ihr uns nicht diese Handelsmöglichkeiten gibt, dann habt ihr eben keine NATO mehr. Ja, da dann also unterschiedlich Dinge miteinander vermischt, so wie das eigentlich für uns ganz unvorstellbar war. Und darauf waren wir nicht vorbereitet. Wir haben diesem Handelsdeal zugestimmt mit den Amerikanern unter der Bedingung, dass die Amerikaner uns weiterhin schützen. Und jetzt brechen sie auch diesen Teil.
Lass uns doch einmal fürs Protokoll die Ansage von Gavin Newsom anhören, dem kalifornischen Gouverneur, der heute Folgendes sagte.
Es ist Zeit, sich aufzuraffen. Es ist Zeit, ernst zu werden und aufzuhören, sich mitschuldig zu machen. Es ist Zeit, Haltung und Rückgrat zu zeigen. Ich hätte ein paar Knieschoner für alle Staats- und Regierungschefs mitbringen sollen. Kronen verteilen, das ist erbärmlich. Nobelpreise werden weitergegeben, das ist einfach erbärmlich. Ich hoffe, die Leute verstehen, wie erbärmlich sie auf der Weltbühne dastehen, zumindest aus amerikanischer Sicht. Es ist peinlich.
Die Europäer halten das für Diplomatie und dass es so funktioniert.
Das ist Diplomatie mit Donald Trump? Er ist ein T-Rex. Entweder man verbündet sich mit ihm oder er verschlingt einen. Entweder oder. Die Europäer könnten verschlungen werden, wenn sie bei diesem Kurs bleiben. Sie müssen standhaft bleiben und Einigkeit zeigen.
Spricht er Ihnen aus der Seele?
total. Ich natürlich nicht in der harte Verurteilung dessen. Ich finde, Sie haben ja absolut recht. Man muss sich diplomatisch ranrobben. Wenn man irgendwann feststellt, aber der mir gegenübersitzende spricht nicht mehr meine Sprache, ja, dann muss ich seine Sprache sprechen. Und das ist, glaube ich, im Moment eindeutig nochmals. Man könnte auch sagen, wir sollten mega statt mager make Europe great again. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz. Erstens, worüber reden wir? Ich glaube, dieses Steuern auf Dienstleistungen ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich auf dem Software-Thema einzupacken. Aber zweitens auch zu schauen, was haben wir in den letzten Jahren in großem Stil Wehraufträge in Richtung Amerika vergeben. Ja. F-35 und sonstiges Material eingekauft mit Verträgen, dass die Amerikaner das über Jahre auch noch servicieren. Wir haben Verträge gemacht, dass sie in Dänemark zum Beispiel alles, was sie wollen an Soldaten und Equipment für 10 Jahre unkündbar bringen können, dass sie sich benehmen können, wie sie wollen, nur nach amerikanisches Gesetz verurteilt werden können, nicht nach dänischen. All das muss man jetzt mal an einen Tisch holen und sagen, brauchen wir denn amerikanisches Equipment? Ich gebe Ihnen recht, es ist gefährlich. Es ist auch gefährlich, dass wir nicht wehrfähig sind. Aber sich noch weiter in der Höhle des Löwens reinzubewegen, in der Hoffnung, vielleicht wird es ein Streichel so, das funktioniert nicht. Ganz eindeutig, ich glaube, wir müssen auch auf die Amerikaner hören, die ein bisschen sich dagegen stemmen und sagen, wir müssen alle Europäer an einen Tisch holen und sagen, vielleicht bist du heute nicht dran. Was ist übermorgen? Was in 5 Tage? Was in einem Monat? Wo auch immer. Das ist ja genau diese nicht stattfindende Verlässlichkeit. Wir machen einen Deal und morgen kein Deal. Wenn es wirklich um Sicherheit ginge und jetzt sagt Europa, wir schicken aus verschiedenen Ländern Soldaten dorthin, um das abzusichern und die Antwort ist, dann gibt es Strafzölle, dann ging es also nicht um Sicherheit. Wenn wir sagen, wir sind bereit, einen Deal zu machen, wenn es um die Werte oder Mineralien geht, auch da ist ja kein Aufeinanderzukommen. Also an einen Tisch einen Deal bekommen oder feststellen, wir haben mit jemandem zu tun, der will gar keinen Deal mehr mit uns. Und spätestens also dann muss uns ja...
Es geht nicht um Sicherheit bei Grönland.
Nee, es scheint es ja nicht um Sicherheit zu gehen. Wenn es so wäre, dann haben die Amerikaner ja auch seit Ende der Zweiten Weltkrieg eine Vereinbarung, dass sie dort Soldaten stationieren können. Also meine klare Botschaft ist, endlich ein effektives Europa, ein Europa, was zusammenhält, mal endlich schneller wird, Technologien, nicht mehr die Abhängigkeiten in der Welt zu tolerieren, nicht mehr die perfekte Welt zu sein. Wir bewegen uns rein in eine Welt ohne Regeln und wir machen immer mehr Regeln. Das funktioniert nicht.
Herr Ruhe-Madsen, wenn wir heute mal die Chance haben, mal so in Klammern einen kleinen Blick auch in die dänische Seele, in die dänische Befindlichkeit zu werfen. Was löst das eigentlich in Dänemark aus?
Ja, das ist was also ganz Schlimmes. Im Grunde genommen kann man sagen, ja, zumindest die Generation, so wie ich, die in den 70er Jahren geboren worden ist, ist tatsächlich mit diesem großen Bruder aufgewachsen. Amerika, die immer schon für uns da waren. Wenn es irgendwo Ärger gab, es war Verlässlichkeit von Amerika. Das war ein Land, wenn sie gerufen haben, waren wir auch da. Mhm. Dänemark ist überall mit dabei gewesen. Ein ganz starkes, es ist eine Gesellschaft, was wahnsinnig amerikanisiert worden ist. Und dieses, ja, der große Bruder, der dann einen in den Rücken fällt, ist fast das Schlimmste, was man sich als Gefühl vorstellen kann. Gerade wenn man so ein kleines Land ist, lernt man ja von klein auf, man braucht Verbündete.
Richtig.
Man muss zusammenkommen. Das ist ein Weltorden, so wie wir ihn kennen, der durcheinander gerüttelt wird. Ich sitze also, wenn ich das so sagen darf, bis vor kurzem noch als Amerika liebend und denke, was passiert mit meinem Weltbild? Was passiert mit dem, was für mich immer selbstverständlich war? Und so geht es, glaube ich, sehr vielen Dänen. Man sieht ja auch, und das ist auch was etwas vielleicht Interessantes, weil für viele vielleicht sagen, Grönland ist sehr, sehr weit weg. Ja, kann ich verstehen, ist auch weit weg. Aber für Dänen ist das ein zentrales Ding. Was schon früh in Schulbildung lernt man viel über Grönland. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man in der Schule Kinder aus Grönland dabei hat. Mhm. Wenn man später studiert, arbeitet, überall in der dänischen Gesellschaft sind Grönländer. Ich glaube, 90% der Handel von Grönland ist mit Dänemark. Also wir sind so verflochten. Das Königshaus ist sehr eng damit verbunden. All das sind natürlich Wörter, wenn man das in Deutschland hört, denkt man, ja, komm mal, Königshaus, kleines Märchen. Nein, ist nicht so. Das ist ein wichtiges DNA der Dänen. Das ist etwas mit, ja, die Geschichte, auf dem man natürlich wahnsinnig stolz ist, wenn man das sieht. Und wenn dann einer einfach daherkommt, ohne rationalen Grund. Ich glaube, wenn rational jemand sagen würde, wir haben eine echte Gefahr, dann wären wir die Ersten, die an einen Tisch sitzen. Wenn jemand sagt, wir müssen ein Geschäft machen, auch da muss man miteinander reden. Man muss aber verstehen, ja, es gab am Wochenende Demonstrationen in Kopenhagen mit bis zu 30.000 Menschen mit Grünlandfahnen. Ich meine, die zeigen einen wahnsinnigen Stolz auf ihr Land. Die haben ganz klar gesagt, uns gehört Grünland und das ist auch richtig so. Wir verhandeln nicht über Menschen, wir sind nicht im Mittelalter. Es ist für mich wirklich erschreckend, wo wir uns hinbewegt haben.
Das Interessante ist ja, wie sich dieses Verhältnis sozusagen auch verändert hat. Ne? Ich weiß das selber auch ein bisschen aus eigener Anschauung. Es gibt unendlich viele Verbindungen zwischen Grönland und Dänemark. Junge Grönländer, die nicht nur zum Studieren nach Kopenhagen gehen, sondern im Zweifel auch für ein Jack Johnson-Konzert nach Kopenhagen fliegen, ja, weil sie sich als Teil dieser Kultur begreifen.
Gibt viele sprechen ja auch Dänisch.
Exakt, viele sprechen auch Dänisch.
Und übrigens auch und ein lustiges, Entschuldigung, dass ich Ihnen unterbreche, wenn zum Beispiel auf Grönländisch kein Wort für Wurstwagen gibt, dann sprechen sie natürlich Grönländisch und dann kommt Pülsewong mittendrin und reden dann weiter. Und das ist so niedlich, also das bitte nicht falsch verstehen. Ich will immer, man muss vorsichtig sein, dass man nicht auf die Gefühle anderer Länder und Nationen und Traditionen trampelt. Aber das ist aus meiner Kindheit, gab es auch immer im Radio Grönländisch Nachrichten. Ich habe sie geliebt, habe nichts außer Pülsewong verstanden oder Staatsminister oder und das ist, glaube ich, schwer zu vermitteln und daher macht es einen etwas noch trauriger, wenn jemand in irgendein Land in Europa sagt, die sind so weit weg. Mhm. Das kann man doch nicht sagen. Das wäre ja, als würden wir in Norddeutschland sagen, Bayern ist sehr weit
weg. Aber ihre tiefe Enttäuschung als im Westen dieses Landes aufgewachsen, würde ich das für die Westdeutschland genauso sagen, dass dieser große Bruder, von dem man immer dachte, die regeln das für uns schon, der ist jetzt weg.
Der ja auch immer sehr präsent in Deutschland war. Ich meine, auch ein Teil der deutschen Gesellschaft, also für viele Regionen mit großen amerikanischen Basen, also wo man auch europäische...
So, das ist der Punkt, den ich nochmal gerne herausarbeiten würde. Also das eine ist sozusagen die dänisch-grönländische Geschichte, die auch eine wechselvolle Geschichte
auch nicht
ist.
Immer die schön war.
Ja, aber gerade so in den vergangenen Jahrzehnten hatte ich immer das Gefühl, auch bei Besuchen in Grönland, man ist sich durchaus auch zugetan, weil die Dänen auch verstanden haben, dass die Grönländer ihre eigene Identität brauchen, ihren eigenen Weg gehen wollen. Und man hat sie in Teilen, so habe ich das immer wahrgenommen, sehr wohlwollend darin unterstützt, gleichzeitig auch ihre Kultur, ihre Hundeschlittenkultur, all diese Dinge sehr bewahrt. Anders übrigens als bei den Inuit in Nordamerika. Das ist ein ganz anderes Bild, ne, wenn man nach Alaska geht und sieht, was amerikanisches Verhältnis zu Inuit zum Beispiel ist eine andere Geschichte.
Aber es gehört auch zur Geschichte, dass Dänemark nicht immer ganz sauber war.
Nee, deswegen, das habe ich
Zusammenarbeit
gesagt,
mit Grönland. Aber man hat erkannt, dass es ein eigenständiges Volk mit einer eigenständigen Kultur und respektiert das voll und ganz. Und dass diese Entwicklung, man hat aber geholfen im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, aber auch erkannt, wir können nicht von außen kommen und denen sagen, wie sie zu leben haben.
So. Und jetzt, Herr Neumann, plötzlich dieser wirklich aufgescheuchte Hühnerhaufen, so sieht's von außen aus. Dann hast du plötzlich ein paar Bundeswehrsoldaten, die nach Grönland fahren. Und es wirkt von außen so, als sei das Hals über Kopf eine Reaktion auf das, was da gerade angedroht ist. Sagt man, nee, das war schon lang geplant. Und es vergehen keine 48 Stunden, sind die schon wieder weg. Und auch da hat man das Gefühl, das haben die nicht einfach so gemacht. Ich meine, was macht man für ein paar Stunden in Grönland? Kann ja sein, dass man da wichtige Erkenntnisse gelangt oder erarbeitet, 15 Mann. Aber kaum sind sie da, sind sie auch schon wieder weg und offenbar nicht abgesprochen. Trump reagiert dann, wie er reagiert und sagt, ihr kriegt jetzt noch mehr Zölle. Was ist das für eine wir reden von NATO-Partnern.
Also
innerhalb der NATO passiert das.
Da ist, glaube ich, viel noch aufzuarbeiten. Ich vermute, wenn da vielleicht in 10 oder 20 Jahren mal eine Geschichte drüber geschrieben wird, wird man sagen, diese Mission war wahrscheinlich ein Fehler. Die sollte ja eigentlich dazu dienen, Europäer nach Grönland zu schicken, die Verteidigung Grönlands zu stärken. Das war ja auch immer die Kritik aus Amerika, die Europäer tun nicht genug. Und dann hat man eben diese 13 Soldaten aus Deutschland, 15 aus Frankreich geschickt, um mal zu erkunden, was für Bedingungen gibt es dort, wie können wir in der arktischen Kälte kämpfen und so weiter und so fort. Die Art und Weise, wie das in Amerika gelesen wurde und wahrgenommen wurde und zum Teil ja auch in Deutschland. Viele Journalisten haben mich angerufen, haben gesagt, fängt Deutschland jetzt einen Krieg gegen Amerika an? Also das wurde natürlich in der aktuellen Situation als etwas gelesen, was sich gegen Amerika richtet. Und genauso hat das Weiße Haus das auch verstanden. Das wurde ganz offensichtlich nicht klar genug und nicht deutlich genug kommuniziert. Ich habe mir das mal angeschaut, die Kommunikation des Verteidigungsministeriums hier war sehr, sehr vorsichtig. Also man hat gesagt, das ist nur 48 oder 72 Stunden und wir haben nicht vor, hier eine große Präsenz aufzubauen. Aber zum Beispiel die Kommunikation der Franzosen, die war ganz anders. Die war viel, viel offensiver. Die haben gesagt, wir wollen hier eine Präsenz aufbauen. Wir sind die führende Militärmacht in Europa. Und natürlich, wenn Sie Trump sind in dieser Situation und hören sich das an, dann sehen Sie das als Provokation. Oder Sie können es als Provokation. Wenn Sie nach einem Anlass suchen, dann ist das klar, der Anlass.
Bitte da auf dem Silbertablett geliefert.
Und deswegen, wie viel hat man da jetzt in diesen 3 oder 4 Tagen erreicht? Versus welchen Schaden hat diese Mission möglicherweise angerichtet?
Zumal man keine Hinweise darauf hatte, dass es irgendeine Bewegung militärischer Art vor Grönland gibt. Also darauf wurde auch in Berlin immer hingewiesen, die Amerikaner verhalten sich völlig ruhig. Also wir sehen im Gegensatz zu den Chinesen vor Taiwan, die ununterbrochen Manöver durchführen, wir sehen gar keine Bedrohung. Deswegen war diese Entsendung, kam ja sehr plötzlich. Ich glaube, es war ein politisches Signal, was dann irgendwie nach hinten losgegangen
ist. Ganz genau.
Sie reden offensichtlich nicht miteinander, das heißt es doch.
Und zumindest kann man sagen, dass, also wie gesagt, die deutsche Kommunikation war sehr vorsichtig, die französische sehr offensiv. Also zumindest kann man sagen, dass es diese 4 oder 5 Länder, die da diese Mission zusammen gemacht haben, nicht geschafft haben, ihre Kommunikation aufeinander abzustimmen. Und das ist doch das Mindeste eigentlich, was man erwarten müssen
könnte. Also wenn du diese paar Leute nicht koordiniert kriegst, dann wird einem echt Angst und Bange. Was dann wird, wenn es mal ein paar mehr sein sollten?
Andererseits würde ich da auch dann wieder gerne die dänische Brille aufsetzen. Aus dänischer Sicht, wenn jemand signalisiert, ihr seid nicht alleine. Wir fahren da jetzt erstmal hin und schauen uns das an. Was können wir wie tun, wenn es um die Sicherung von Grönland, von einem Territorium geht? Also wenn man jetzt angenommen hätte, das wäre der wirklich Ernstfall, wir sind nicht in der Lage, Grönland zu verteidigen, dann muss man natürlich jetzt mal sich auf den Weg machen, herauszubekommen, wie ist das möglich? Und Donald Trump hat ja jetzt auch mehrfach quasi klargemacht, es geht um Lastenverteilung. Er ist nicht bereit, immer Europa überall zu unterstützen und zu helfen. Er ist nicht bereit, in Ukraine die Kosten zu tragen. Diese Lastenverteilung muss neu. Er ist nicht bereit, innerhalb der NATO der Einzige zu sein. Also das war ja das Erste. Und das überall hat Europa gesagt, okay, wir haben die Botschaft verstanden, die Lastenverteilung muss anders sein. Er ist nicht bereit, alleine Grönland zu verteidigen. Also aus Sicht Grönland und Dänemark ist das schon eher sehr wohlwollend aufgenommen. Das ist natürlich ein bisschen chaotisch, wenn die Kommunikation nicht gut abgestimmt ist. Aber wenn Länder sagen, wir fahren da hin, wir schauen uns das Ganze an, weil es ist natürlich nicht wie ein Einsatz in Braunschweig. Es ist schon was anderes da oben und das muss man sich natürlich auch genau angucken.
Aber wir sind da, Herr Neumann, nicht, wir reden da nicht mit einer Zunge sozusagen. Ich zitiere mal Jens Spahn. Wenn man die Lage Grönlands auf dem Globus anschaut, sind die von den USA gestellten Fragen nachvollziehbar. Es geht darum, ob wir als NATO und Europa diese strategisch immer wichtiger werdende Insel ausreichend gegen andere Mächte wie Russland schützen. Und ja, da hat Trump einen Punkt.
Also bei Trump ist es ja häufig so, dass die Fragen, die er stellt, nicht unbedingt immer falsch sind, aber dass die Antworten häufig nicht besonders hilfreich sind. Es ist absolut so, dass Grönland, was bis vor 10 Jahren eigentlich völlig irrelevant war, strategisch gesprochen, jetzt plötzlich wichtiger geworden ist. Mhm. Der Grund dafür ist interessanterweise der Klimawandel. Also diese Durchfahrt über die Arktik, die früher ganz gefährlich war, die ist jetzt viel einfacher geworden. Immer mehr Schiffe machen ihren Weg über die Arktik nach Europa, also von China nach Europa.
Diese berühmte Nordostpassage, ne? In dem Fall.
Genau. Also allein letztes Jahr hat der Schiffsverkehr und um 175% zugenommen. Und plötzlich wird also diese Arktik, wo früher nur Eis war, wird ein Ort des strategischen Wettbewerbs. Die Russen, die Chinesen, die Amerikaner denken drüber nach, wie können wir uns da schützen. Es geht auch zum Teil um Rohstoffe. Es wird vermutet, dass es da viele seltene Erden gibt, die früher nicht abbaubar waren, aber wegen dem Klimawandel plötzlich jetzt erreichbar sind. Also da sind viele strategische Themen. Ungefähr vor 10 Jahren, soweit ich mich erinnern kann, hat diese Diskussion über die Arktik neu begonnen, weil man wusste, da passiert gerade was. Und deswegen ist es richtig, es gibt da viele strategische Fragen. Aber die Antwort ist natürlich von Dänemark, wir sind bereit, alles zu diskutieren.
Ja, das ist der Punkt.
Wenn ihr Amerikaner 3 neue Basen aufbauen wollt, ihr herzlich willkommen.
Die
wenn
hatten
ihr
mit 4, die haben 3 zugemacht. Mhm. Eine ist noch da, diese berühmte Thule.
Also sie haben nach wie vor eine richtige Basis. Sie hatten mal 3 zusätzliche Installationen. Genau. Die haben während des Kalten Krieges existiert. Die wurden mittlerweile zugemacht. Also es gibt noch eine amerikanische Basis. Und wenn die da jetzt wieder 4 haben wollen würden, hätten
halt
die Dänen
auf.
Nichts dagegen. Ja. Die Dänen haben auch nichts dagegen, wenn man sagt, wir als Amerikaner wollen wissen, wenn jetzt plötzlich chinesische Investitionen nach Grönland kommen. Sie haben auch nichts dagegen, wenn gesagt wird, wir wollen ein Abkommen mit den USA über die Förderung von Rohstoffen. Bei all diesen sachbegründeten Punkten haben die Dänen gesagt, wir sind offen für eine Diskussion.
Aber was ich bitter finde in dem Zusammenhang nur ganz kurz ist, also wir reden dann so immer über die Köpfe der Grönländer hinweg. Ne?
Ja.
Und das die haben eine Regierung, die sehr ökologisch orientiert ist, die wollen das alles gar nicht.
Aber das finde ich, ist auch ein Fehler. Aber das ist meiner Meinung nach auch ein Fehler der Europäer gewesen. Jetzt hat das begonnen, aber man hätte von Anfang an in jeder Kommunikation ganz klar sagen müssen, egal was da am Ende dabei rauskommt, die Grönländer, es ist die Entscheidung der Grönländer, ob die das wollen oder nicht, das Selbstbestimmungsrecht der Grönländer. Wenn die nicht mal bei Dänemark dabei bleiben wollen, dann ist das okay, dann gehen sie nach Amerika. Aber wenn sie sich entscheiden, bei Dänemark bleiben zu wollen, dann ist das eben auch etwas, was man respektieren muss. Also dieses Selbstbestimmungsrecht der Grönländer mehr in den Vordergrund zu stellen, das hat man erst jetzt in den letzten paar Tagen begonnen, aber das hätte meiner Meinung nach von Anfang an der zentrale Punkt sein.
Aber es ist derselbe Sound, den wir auch in der Ukraine hören, über Köpfe der Ukraine hinweg.
Genau, und deswegen hat sich der Kanzler, als er das Interview seines Fraktionschefs, was sehr prominent am Wochenende in einer Zeitung war, glaube ich, in die Tischkante gebissen, weil die Überschrift, da hat Donald Trump einen Punkt, war nicht das, was Merz aus seiner engsten Runde lesen wollte. Es gab viel Kritik in der CDU an dieser Aussage.
An diesem Satz.
Er hat heute ein Interview gegeben einer Nachrichtenagentur. Das zeigt immer, dass man ziemlich schnell in irgendeine Kommunikative nach vorne kommen will, indem er sagt, er habe das bezogen auf die Sicherheitsinteressen.
Aber so lese ich das ehrlich gesagt auch.
Wenn man ihn wohlwollend interpretiert, aber in der SPD interpretiert man die Entspannung selten wohlwollend.
Ja.
Und auch beim Kanzler, der sich ja sehr zurückgehalten hat am Wochenende aus vielerlei Gründen, sich zwar diesen Zollantwort angeschlossen hat, aber sonst sehr ruhig war. Dem kam das nicht so gelegen.
Herr Südikum, weil wir nochmal, muss ich das immer wieder vergegenwärtigen, ne? Da reden wir über Partner, die auf Partner losgehen und irgendwann alle gegeneinander. Und ich kann verstehen, dass das vielen Menschen Angst macht. Was wären denn sozusagen unsere Optionen, die wir noch haben? Ich meine, die EU, 450 Millionen Menschen, das ist ein riesiger Handelsraum. Und wir wirken trotzdem immer so hilflos. Aber ich lese dieser Tage häufiger von der sogenannten Handelsbazooka.
Ja.
Was ist das?
Genau. Also die Handelsbazooka, wir hatten es vorhin ja schon, dass man sagt, man müsste fokussieren auf Dienstleistungen. Weil der Handel zwischen der EU und den USA ist ja ungefähr so, wir exportieren sehr viele physische Güter, wesentlich mehr, als wir aus den USA importieren. Und bei den Dienstleistungen, gerade Online-Dienstleistungen, soziale Netzwerke und so weiter, ist es gerade andersherum. Da haben die Amerikaner einen riesigen
Insgesamt
Überschuss.
Ist aber die Handelsbilanz...
Insgesamt ist es recht ausgeglichen.
Recht ausgeglichen, genau. Das ist auch interessant.
Jeder macht ungefähr das, was er eben so gesehen am
was
besten
er gut kann.
Ja, und jetzt haben wir eben als erste Antwort tatsächlich eben ein Paket von Gegenzöllen. Das ist auch nicht schlecht.
Auf
Güter, das ist sozusagen die erste Ebene. Das kennen wir noch aus der ersten Amtszeit. Das war unsere Antwort damals auf die angedrohten Autozölle, die dann nicht kamen. Auch wegen dieses Gegenzollpakets. Da geht es dann um Dinge wie Orangensaft, Erdnussbutter, Harley-Davidson-Motorräder. Das klingt ein bisschen lustig,
aber die
Idee dahinter ist da eben, dass man genau guckt, wo in den USA, in welchen Regionen werden denn diese Güter hergestellt. Man geht ganz genau in Regionen, wo einflussreiche Republikaner sind, die dann eben Druck bekommen von ihren Bauern, die Erdnussbutter herstellen oder den Orangensaft.
Oder vom Harley Davidson
CEO. Damit dann dieser
CEO.
Druck am Ende bei Donald Trump im Weißen Haus landet. Also von da ist das schon gut. Aber das kann natürlich jetzt nicht alles sein. Und jetzt die Handelsbazooka, der technische Term, sozusagen das Anti-Coercion Instrument, so heißt es.
Wie heißt das Ding?
Anti-Zwangsinstrument oder auf Englisch Anti-Coercion Instrument. Okay. Ist ein Instrument, das es erst seit Ende 2023 gibt. Und wo man eben gesagt hat, die EU muss sich wehren können in Situationen, wo sie wirtschaftlich erpresst wird. Mhm. Eigentlich hatte man damals eher an China gedacht, nicht so sehr an die USA.
Wahnsinn.
Und 23 ist es eben in dem Moment eben entwickelt worden, aber seitdem noch nie eingesetzt worden. Mhm. Das heißt, wir diskutieren jetzt gerade darüber, es erstmalig einzusetzen, diese Bazooka. Und es wäre insofern eben wirklich ein ziemlicher Quantensprung, weil es erstmal etwas ist, was innerhalb der EU mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden kann, also nicht einstimmig, also sprich, es gibt nicht eine Vetomacht für zum Beispiel Ungarn, die dann nie mitmachen würden,
sondern
wir könnten quasi mit
Mehrheitsentscheidung.
Mit einer Mehrheitsentscheidung.
Worum geht's dann da? Was ist die Idee? Wo könnte man die treffen?
Wenn das tatsächlich aktiviert wird, diese Bazooka, hat man sehr, sehr viel Flexibilität. Dann kann man sehr, sehr viel machen. Das ist also ein Blumenstrauß an Instrumenten. Und da wäre dann eben der Dienstleistungsbereich zum Beispiel dabei.
Man Blumenstrauß könnte, finde ich einen schwierigen Begriff, wenn es um Folter geht. Ja. Aber bitte, machen Sie ruhig weiter.
Genau, also die Zölle gehören eben auch dazu für Güter. Ja. Aber zum Beispiel die besagten Digitalsteuern könnte man darunter fassen. Mhm. Es geht darum, zum Beispiel amerikanische Unternehmen auszuschließen von öffentlichen Aufträgen. Mhm. Regulierung von Online-Plattformen halte ich auch für sehr, sehr wichtig, weil wir wollen ja nicht denselben Fehler machen, weil wir reden gerade viel über Digitalsteuern. Und wir hatten ja vorhin die Diskussion, dass am Ende aber die amerikanischen Konsumenten quasi die Güterzölle bezahlen. Genau. Wenn wir jetzt Digitalsteuern erheben, kann es halt auch sein, dass am Ende bloß für uns Europäer am Ende alles teurer wird. Deswegen ist gerade diese Idee zu regulieren, also zu sagen, zum Beispiel die Plattform X von Elon Musk, ja, sind jetzt folgende Regeln. Und wenn ihr den nicht befolgt, gibt es Strafen oder in letzter Konsequenz vielleicht sogar eine Abschaltung. Das sind alles Dinge, über die man zumindest jetzt eben unter dem Rahmen dieses Anti-Coercion-Instruments diskutieren kann.
Verbote von einigen Produkten, also Verbot an Export von, und dann kann man Gütern aufzählen, die nicht mehr exportiert werden dürfen.
Beispiel, mal konkret machen.
Das könnte, was China mit den seltenen Erden zum Beispiel gemacht
hat. Ja, das, oder wenn man ein
Die reguliert haben, um die amerikanische Rüstungsindustrie empfindlich zu treffen.
Also je nachdem, wie empfindlich man treffen will, kann man natürlich Teile, die es dringend benötigt, zum Beispiel im Bereich von Medikamenten, im Bereich von besonderen Maschinen, Technologien. Das ist aber ja deswegen auch der Handelsbazooka und der ist deswegen auch noch nicht eingesetzt worden.
Europäische Verbraucher treffen.
Ja, ja. Also nein, die Frage war ja, was man machen kann. Ja, nochmals, nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Ich habe nicht gesagt, was man machen soll. Ich habe versucht zu sagen, was man machen
soll. Aber es gibt offenbar
und man kann auch dort militärische Aufträge zum Beispiel dann auch streichen. Also es gibt da schon ein, das ist ein Werkzeugkasten, der sehr unangenehm.
Der wehtut drin. Und wo man aber europäischen Wählern auch sagen müsste, pass auf, Leute, am Ende tut euch das auch weh.
Natürlich, ja. Also das ist so.
Das wäre eine wirtschaftliche Kriegserklärung.
Es ist ein langsames Instrument. Also es ist jetzt auch nicht so, dass jemand sagt, wir führen sofort morgen diese Digitalsteuern ein. Wenn dieses Instrument aktiviert wird, dann gibt es erstmal auch vorgeschriebene Prozesse, dass dann erstmal die Europäische Kommission reden muss mit die USA zu versuchen, praktisch einen Kompromiss zu finden. Und dann würde das so langsam peu à peu beginnen. Mhm. Aber trotzdem halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass man eben so gesehen die Waffen, die man hat, in dieser Situation, in der wir jetzt gerade sind, dass man die auch präsentiert und dass man die zeigt, welche Möglichkeiten man hat.
Das wird natürlich, der Europäische Rat ja auch so beschließen. Es wird, so würde ich sagen, je nachdem wie die Gespräche mit Trump in Davos sind, wird es am Donnerstag einen Beschluss geben, einen Prüfauftrag an die Kommission, sich damit mal auseinanderzusetzen.
Aber es ist eben jetzt nicht nur so eine vage Prüfung, sondern es gibt einen Gesetzestext, dass man konkret etwas in Gang setzen kann.
Also wenn das halte ich für sehr wichtig. Wenn das gezogen wird, dann haben wir einen Handelskrieg. Und zwar also in wirklich durchdekliniert. Hm. Das ist so. Das muss sich Europa auch einfach überlegen. Und die Idee ist ja schon, dass man das zeigt.
Die Option, nichts zu tun.
Naja, aber Sie sind ja mit Herrn Klingbeil sehr nah. Also Herr Klingbeil ist ja, bevor er von Erpressung sprach, ist er in einer sehr kurzen Aktion nach Amerika geflogen, Scott Bessent zu treffen, seinen US-amerikanischen Finanzminister-Kollegen, zu überlegen, wie geht man mit China und dem Problem der seltenen Erden um. Also es gibt ja schon auch aus Deutschland immer noch die Idee, die Hand so weit auszustrecken und zu sagen, wir gucken, wie weit wir als Partner innerhalb der G7 auch agieren können.
Das widerspricht sich ja nicht.
Genau, naja. So, dann ein Wochenende später sagt er sehr klar, wir lassen uns nicht erpressen, stimmt. Aber dann muss er natürlich, und die gesamte Regierung, das ist nicht die Aufgabe von Herrn Klingbeil alleine, aber durchdeklinieren und auch ehrlich sagen, was bedeutet das? Und diese Bazooka, die man da bespricht. Das klingt super. Bazooka hatten wir schon mal in anderen Zeiten und Olaf Scholz als Finanzminister und so weiter. Also Bazooka heißt ja immer, ich stehe da genau und schieße los. Und dieses ich schieße los würde europäische Verbraucher sehr wohl sehr hart treffen.
Es ist immer eine Doppelstrategie. Natürlich muss man immer die ausgestreckte Hand haben, zu sagen, wir sollen das alles wieder lassen. Ja, also Grönland bleibt bei Dänemark und wir machen hier keinen Handelskrieg, sondern am besten ein Freihandelsabkommen. Also man muss immer die Hand ausstrecken. Und nochmal, 75% der Menschen in den USA wollen das auch alles nicht. Die wollen friedliche Wirtschaftsbeziehungen mit Europa. Aber wir können nicht,
wir können nicht
in der jetzigen Situation die Botschaft aussenden, wir lassen uns das einfach gefallen und wir tun das nicht, weil wir Angst haben vor einem Wirtschaftskrieg und vor den wirtschaftlichen Folgen, die das dann bei uns hätte.
Das ist keine Option.
Wir müssen die Waffen, die wir haben, die müssen wir auf den Tisch legen. Die werden ja auch nicht sofort aktiviert. Bei dieser sogenannten Bazooka ist ja nicht so, dass dann sofort wir loslegen mit großen Digitalsteuern. Aber wir sagen eben, wir könnten das tun.
Aber der Hinweis auf die amerikanische Öffentlichkeit, die wird ja auch von Politikern in Deutschland und Europa so gern verwandt. Und dieses Hoffen auf die amerikanische Öffentlichkeit war bei der Wahl als Donald Trump gewählt wurde, schon da. Ach, das schaffen die und die Demokraten. Jetzt ist es wieder da, es wird nicht so schlimm. Und jetzt gibt es so viel. Natürlich gibt es Widerstand in dem Land, also, aber es gibt nicht...
Ja, was ist denn die Konsequenz von dem, was Sie sagen? Das ist sehr fatalistisch. Man kann doch nicht als Konsequenz sagen, wir tun einfach nichts.
Nein, ich finde das ehrlich. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ich glaube, dass die deutsche Politik und auch die europäische darunter leidet, dass man jetzt sich etwas aufmantelt.
Meine Frage wäre,
und nicht wirklich den Wählern ehrlich sagt, was auch hinten rauskommt.
Meine Frage an den Sicherheitsstrategen wäre, kann man daraus eine Strategie machen?
Das ist genau der Punkt. Also es geht nicht darum, machen wir das jetzt alles auf einmal, sondern es geht darum, sich zu überlegen, nicht nur, was ist unser nächster Schritt, sondern was ist dann die Reaktion Amerikas darauf und was wäre dann unsere Reaktion auf den nächsten Schritt der Amerikaner. Genau, wie ein Schachspiel, also strategisch. Und deswegen wäre es auch, glaube ich, nicht hilfreich zu sagen, wir machen diese ganzen Maßnahmen auf einmal, sondern wir machen einen Plan und wir kündigen das vielleicht sogar an. Wenn das passiert, dann kommt als nächstes das und dann kommt als nächstes das, sodass man eben weiß, dass der Mitspieler oder Gegenspieler eben weiß, was auf einen zukommt. Und worauf wir uns ebenfalls vorbereiten müssen, ist, und das habe ich ja vorhin schon angedeutet, ist, dass Amerika auf wirtschaftliche Maßnahmen mit militärischen Erpressungen reagiert. Also das Spiel dann auf eine ganz andere Ebene zieht, auf der wir einen großen Nachteil haben, eine große Schwäche haben, weil wir keine militärischen Konflikte
mit Amerika auf?
Wie bitte?
Wie lösen wir das auf? Sie haben das ja vorhin schon beschrieben und sagten, da werden jetzt plötzlich die Ebenen durcheinander gebracht. Und dem Motto, wenn die wirtschaftlich nicht spurt, dann Flugzeugträger. Also um es jetzt mal ganz verkürzt zu sagen.
Ich glaube, dass es bei der militärischen Ebene, ich glaube, dass Donald Trump absolut dazu fähig ist, da militärische Drohungen auszusprechen. Ich bin nach wie vor der Hoffnung, das ist meine einzige Hoffnung, dass es dann wirklich aus dem Kongress großen Widerstand gäbe. Also ich glaube, es gibt eine Mehrheit auch der Republikaner, die keinen militärischen Konflikt mit Europa möchte. Wo viele Republikaner sagen, das ist ein Konflikt, den im Prinzip kein Mensch braucht und der nur den Gegnern Amerikas hilft. China sitzt doch da und freut sich.
Russland sitzt
da. Russland ebenfalls. Und ich glaube, das wäre eine Situation, wo, glaube ich, tatsächlich viele Republikaner, die sich bisher haben einschüchtern lassen, aufstehen würden und sagen würden, bis hier und nicht weiter.
An welchem Punkt könnte der Kongress juristisch das Ganze stoppen?
Der Kongress kann jederzeit sagen, er entzieht dem Ganzen die finanzielle Unterstützung, also einer militärischen Aktion. Denn in Amerika bestimmt der Kongress, was finanziert wird. Das ist die Macht des Kongresses in Amerika. Der Präsident kann nichts machen, was Geld kostet, ohne Zustimmung des Kongresses. Und wenn der Kongress entschließt, wir finanzieren militärische Operationen nicht, die gegen Grönland gerichtet sind, dann ist damit im Prinzip
Schluss. Ist der Ofen aus.
Ja, es geht nicht darum, eine militärische Operation zu autorisieren. Da gibt es die sogenannte WOPAS Resolution aus dem Jahr 1973. Und das bedeutet, dass der Präsident einen Konflikt oder militärische Operationen beginnen kann, die weniger als 60 Tage dauern, ohne Zustimmung des Kongresses. Also er braucht für den Beginn dieses militärischen Konflikts nicht unbedingt die Zustimmung
deswegen
des Kongresses.
Deswegen Venezuela. Aber deswegen das heißt, einmal Maduro rausholen geht dann,
einmal kurz Atomanlagen im Iran bombardieren. Das geht. Aber du kannst nicht sozusagen, wenn du Grönland, dann brauchst du ja deutlich länger als 60 Tage Präsenz. Du gehst ja da nicht rein und dann nach 60 Tagen.
Nicht unbedingt, aber dann, der sagt dann natürlich vielleicht, okay, ich gehe dann rein und dann nach 60 Tagen wird der Kongress schon zustimmen, weil wenn da amerikanische Soldaten stehen und es besteht eine Gefahr, dann kommen die auch wieder mit an Bord. Also im Prinzip hat der Präsident da schon eine starke Position. Mhm. Und also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass der Kongress der militärischen Aktion als solches widerspricht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich nützlicher, den Kongress dazu zu bringen, dass er das nicht finanziert.
Aber im Repräsentantenhaus knappe Mehrheit?
Ist sehr knappe Mehrheit, nur also, für die Republikaner, ich glaube nur 6 oder 7. So. Und ich glaube, es gibt bestimmt mindestens ein Dutzend Republikaner, die das nicht gut finden.
Die es auch offen sagen. Ja. Lauter Leute, die
ihre Karriere in der Delegation. Es gab ja sogar vor 2 Wochen eine Delegation. Genau. Es gab ja eine Delegation in Grönland mit 2 republikanischen Senatoren.
Aber alles Leute, die ihre Karriere hinter sich haben. Alle angekündigt haben, danach ist für mich Schluss. Ja. Und da siehst du, wie weit die Einschüchterung geht.
Absolut.
Und wie was das mittlerweile für ein Führerkult da ist, in dieser Partei.
Aber man sitzt ja schon in den letzten Minuten hier miteinander und kommt zu der Überlegung, wenn zwei sich streiten, freut sich einer, und zwar jemand anders. Und ich finde das wirklich geradezu erschreckend. Also nochmals, der große Bruder führt uns jetzt gerade in eine Zerschlagung von Europa, der dazu führt, dass jemand anders da profitiert. Mhm. Und es muss am Ende gar nicht 2 oder 3 Großmächte sein. Dann wird es ganz andere Regionen weltweit geben, wo man so anfängt zu überlegen, also wenn das jetzt die neue Methode ist. Und ich finde, da könnten wir auch ein bisschen dieser skandinavische Pragmatismus ein bisschen an sich nehmen. Klar kann Dänemark sich nicht verteidigen. Es gibt aber einen Königsauftrag, der heißt, und der ist ausgesprochen worden, wenn wir angegriffen werden, verteidigen wir uns. Das ist natürlich geradezu, ich weiß gar nicht, wie ich das aussprechen soll, aber wenn ein dänischer Soldat jetzt dort ist und er weiß, wenn ein amerikanischer Hubschrauber kommt, brauche ich keine politische Rückendeckung mehr, ich muss das Land verteidigen. In diese wirklich furchtbare Lage, was wir für Diskussionen miteinander führen. Wir haben ein bisschen Sorge, kriegen wir dann noch mal Margarine verkauft oder nicht. Das kann einfach nicht sein. Wir stand up. Aber es muss heißen, natürlich Grünländern das überlassen, für sich zu entscheiden, was sie wollen. Dann müssen wir das respektieren miteinander. Und die pragmatische Ansatz ist, in dänischen Supermärkten gibt es an den Produkten Sterne. Wenn neben dem Preisschild ein Stern ist, ist das ein europäisches Produkt. Der Konsument kann von sich aus entscheiden, möchte ich ein Statement mit dem, was ich einkaufen, setzen, ja oder nein.
Hat Kanada auch gemacht.
Und genau das ist doch erstmal ein pragmatischer Ansatz. Wir Bürgerinnen und Bürger können auch Druck, wir können auch einen Handelskrieg aussuchen, ob wir wirklich einen amerikanischen Wein trinken wollen oder den jetzt dann etwas preiswerteren
französischen. Wenn wir da wieder größere Hebel, jetzt hat ja ein dänischer Pensionsfonds angesagt, wir werden jetzt sämtliche amerikanische Staatsanleihen verkaufen. Also das war jetzt noch ein relativ überschaubares Volumen, 100 Millionen.
Wenn wir das aber alle tun.
Aber wenn jetzt, sagen wir mal, nur mal hypothetisch, der norwegische Staatsfonds sagt, wir trennen uns komplett von amerikanischen Anleihen, das merkt man in Washington. Also aber die Finanzmärkte sind ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Ja, Deutschland ist der größte Nettogläubiger der Welt und die USA ist der größte Netto-Schuldner der Welt. Das heißt, wir finanzieren sehr viel vom amerikanischen Budgetdefizit. Wir investieren sehr viel in die USA. Wenn sich das ändern sollte, dann ist das ein riesiger Hebel.
Ich habe heute in der Financial Times gelesen, dass Europa insgesamt 8.000 Milliarden Dollar an US-Staatsanleihen besitzt.
Genau. Also um mal den Kontext mal ein bisschen zu ordnen. Ne? Europa, 8 Billionen Staatsanleihen, sozusagen amerikanische Staatstitel aufgekauft. Insgesamt haben die Amerikaner, glaube ich, aktuell 38 Billionen Schulden. Das heißt, denen steht das Wasser bis zum Hals. Hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Ja. Nur mal die Dimension klar zu machen. Die sind bald bei einem Zinsdienst von 1 Billion pro Jahr.
Richtig.
1.000 Milliarden Dollar. Das ist zutreffend, ja?
Nein, die USA sind, denen steht das Wasser bis zum Hals, was die Verschuldung angeht. Und es wird ja unter Donald Trump alles nur noch schlimmer. Ja. Dieser sogenannte Big Beautiful Bill. Das ist sozusagen mit Ansage nochmal ein deutlicher
Anstieg. Aber das war ja der Versuch, diesen Wahnsinn in den Griff zu kriegen.
Ne? Eben, ja. Aber er muss eben sich auch fragen, wie soll das finanziert werden?
Aber hätten wir da einen Hebel? Wenn wir sagen, wir halten 8 Billionen dieser Staatsanleihen. Ja. Hätten wir da einen Hebel oder wird uns das am Ende auch betreffen?
Als Volkswirtschaft insgesamt, das ist jetzt nichts, was die Politik entscheiden kann, weil die Bundesregierung kann jetzt nicht sagen, du musst jetzt bitte diese Anleihe oder jene Anleihe verkaufen. Also das
weil diese Anleihen in den Händen von Investoren sind.
Aber ich meine, Donald Trump macht ja noch viel mehr. Ich meine, er hat die Axt angelegt an die Unabhängigkeit der Zentralbank. Ja. Das heißt, er ist gerade aktiv dabei, auch den Status des Dollar als Weltleitwährung zu demolieren, wo ich auch gar nicht weiß, was er sich davon verspricht. Also wie da jemals was Gutes für die USA rauskommen soll.
Macht aber er
er macht es eben. Er macht es offensichtlich, aber ja sehenden Auges. Und Europa sollte doch unbedingt davon lernen. Also der Euro hat jetzt gerade eine wunderbare Chance, sich als Leitwährung international zu etablieren, wenn wir es richtig machen. Aber die USA, Donald Trump, legt gerade die Axt daran, an diesen Status des Dollar als Leitwährung. Und das kriegen natürlich die Marktteilnehmer alle mit.
Haben aber interessant irgendwie eine echt robuste Konjunktur gerade. 4,3% habe ich heute gelesen.
Sehr stark getrieben, Wachstum. Fast ausschließlich getrieben durch die KI-Investitionen. Das ist natürlich, das ist aber trotzdem, wahrscheinlich, ne? Etwas,
von 4%
was auch ohne diese
wir.
Ganzen Zolleskapaden so stattgefunden hätte.
4%, das wär für uns phänomenal. Das ist genau die Nachricht, die Friedrich Merz bräuchte.
Das sind diese phänomenalen Investitionen der großen Player in KI. Die ziehen die Konjunktur nach oben.
Das heißt, ja, irgendwas gut. Scheint da auch zu funktionieren.
Ja, das, auf jeden Fall. Aber das würde ja auch ohne diese Zolleskapaden und ohne die Eskapaden bei der Zentralbank funktionieren. Also die bessere Welt wäre, wenn es diese KI-Investitionen gibt und ansonsten wir das Welthandelssystem haben, auf dem der Wohlstand der letzten Jahrzehnte basiert hat.
Und zum Schluss, Peter Neumann, gefragt nochmal sozusagen die politische Dimension. Heute Abend kam die Meldung, distanziert sich jetzt auch von den UN. Die UN brauchen wir nicht mehr. Wir ersetzen das durch diesen Friedensrat, in dem dann auch Leute wie Putin, also berühmte Friedensengel auf diesem Planeten, sitzen sollen. Wie stellt er sich das vor?
Naja, dieser Friedensrat wurde ja im Zusammenhang mit dem Friedensplan für den Gazastreifen geschaffen. Und der sollte eigentlich so, sage ich mal, überwachen, was da passiert, auch den Wiederaufbau organisieren. Und jetzt hat er offensichtlich die Idee, dass das so ein tolles Format ist, dass man das im Prinzip auf andere Konflikte übertragen kann und dass man da auch mehr Leute einladen. Er hat, glaube ich, 60 Staats- und Regierungschefs eingeladen.
Unter anderem auch Macron.
Auch Macron,
der
auch
Merz. Sagte, mache ich nicht. Und das war die Reaktion, die wir vorhin gesehen haben. Ne?
Und er versucht das sozusagen als Gegen-UN zu etablieren. Natürlich unter amerikanischer Führung und natürlich sehr typisch für Trump. Wer da Mitglied werden möchte, muss erstmal für 3 Jahre $1 Milliarde Mitgliedsbeitrag bezahlen.
Gut, aber okay, kann man ja aber alles reden, aber ich meine, es gibt doch die UN.
Es gibt die UN, aber auch hier
mit der militärischen Präsenz in Grönland, die gibt's ja auch. Ja. Dann bau sie einfach aus und mach. Ja.
Aber auch hier stellt natürlich Trump wieder eine richtige Frage oder trifft einen wunden Punkt. Die UN funktioniert natürlich nicht besonders gut. Und die UN, wenn wir uns den UN-Sicherheitsrat anschauen, der reflektiert die Welt von 1945, nicht wahr. Von 2025. Also wenn ich Inder wäre, das größte Land der Welt mit einem Wirtschaftswachstum von 6-7%, dann schaue ich auf diesen Sicherheitsrat und frage mich, warum sollen Frankreich und Großbritannien
ein Vetorecht haben, so kleine Länder versus Indien? Ja. Aber sehen Sie es mir nach, es nehme ich Trump nicht ab, dass er sich Sorgen aus rassistischen Gründen, diskriminierenden Gründen sagt, die armen Inder werden da benachteiligt. Worum geht es denn da wirklich?
Auf jeden Fall. Es geht darum, unter seiner Führung eine Art neue Allianz aufzubauen, die Amerika anführt. Und man sieht ja auch die ganzen Gremien, die unter diesem Rat drunter sind. Das sind alles seine Freunde. Jared Kushner, Steve Witkoff. Also die ganzen Leute, die auf ihn hören und die seine Außenpolitik betreiben.
Eine politische Legitimation, ne? Also das sind Freunde und Schwiegersöhne.
Genau. Okay. Also, da
wenn man kaum noch Freunde hat,
fällt die Welt unter die Räuber, wenn wir nicht aufpassen. Morgen spricht er in Davos. Wird sehr spannend. Vielleicht erfahren wir dort mehr über die kommende Weltordnung. Danke Ihnen allen auf jeden Fall ganz herzlich. Hab viel gelernt, was alles nicht geht. Und bin ein bisschen ratlos, wenn es um die Frage geht, was geht denn jetzt eigentlich? Wir sehen uns morgen wieder. Wenn Sie mögen, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sehen uns morgen, wie gesagt, wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.